Einen wunderschönen Sommertag wünsche ich dir. Bevor wir gemeinsam in diese Folge starten, möchte ich gerne heute mit dir meine ganz persönlichen Sommerfavoriten von Koro teilen, die aus meinem Alltag aktuell bei der Hitze überhaupt nicht wegzudenken sind. Denn wenn es draußen heiß ist, dann verliert der Körper über das Schwitzen nicht nur viel Flüssigkeit, sondern auch jede Menge wichtige Mineralstoffe, wie zum Beispiel Natrium. Deswegen haben viele so viel Bock auf was Salziges. Wie wär's denn mal mit den Linsenchips von Koro mit Trüffelgeschmack? Super knusprig, super köstlich und einfach mal was anderes als die klassische Chipstüte. Oder auch die Proteinchips Sour Cream, wenn's beim Serienabend, beim Picknick oder nach einem langen Sommertag am See auch mal was Deftiges sein darf, das trotzdem ein bisschen mehr Proteine für den Körper beinhaltet. Und was bei mir außerdem nicht lange überlebt, muss ich gestehen, sind die Erbsenflips mit Salz. Die sind leicht und knusprig und perfekt, wenn man einfach mal so irgendwie Nervennahrung und was zum Wegsnacken braucht. All diese salzigen Knabbereien und vieles, vieles mehr findest du natürlich im Shop. Und das Beste, auch diesen Monat gibt es für meine Get Happy Community mit dem Code Get Happy wieder 5% auf das komplette Sortiment. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist wirklich gigantisch. Auch ich entdecke jedes Mal irgendwas, was ich noch nicht kannte oder was ganz, ganz Neues im Shop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ein erdgebundener Geist besteht aus Energie. Und er braucht auch Energie, um sich einigermaßen gut zu fühlen. Und wenn du dich öffnest und vorher in keinster Weise dafür gesorgt hast, dass du ein Stück weit sicher bist, kann es passieren, dass diese erdgebundenen Geister sich eingeladen fühlen. Sie werden sich in deiner Aura anheften und versuchen, Energie von dir zu erhalten, was du dann als Schwäche, als Bewegungslosigkeit, als Niedergeschlagenheit empfinden kannst.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Ich befinde mich in Oberbayern im Landkreis Dachau im schönen Weix in den wunderbaren Räumen von Martin Berghammer. Vielleicht hat der eine oder die andere den Namen schon mal im Zusammenhang mit Get Happy gehört. Denn Martin war vor ein paar Jahren schon mal mein Gast. Damals ging es um das Thema Schamanismus, denn Martin ist ein schamanisch Praktizierender. Ich packe euch unsere erste Folge hier versprochen, diesmal denke ich auch dran, nochmal in die Shownotes. Ich hatte vor ein paar Wochen den Impuls, Martin zu kontaktieren, weil ich schon seit geraumer Zeit, auch nach meinen persönlichen Erfahrungen, so gerne eine Folge machen wollte, in der es um das Thema Respekt und Demut vor der geistigen Welt geht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da wäre doch der Martin genau der richtige Ansprechpartner für dieses Thema. Ich habe ihn gefragt, hast du Lust? Er hat gesagt, auf jeden Fall. Und hier sind wir nun und ich bin so gespannt, wo uns das Gespräch in der kommenden Stunde hinführt. Lieber Martin, so schön, dass du wieder mein Gast bist.
Hallo Kathi, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich schon seit Tagen auf unser Gespräch.
Ja, wir müssen verraten an dieser Stelle, das hier ist unser zweiter Anlauf. Ich war vor ein paar Wochen schon mal hier und irgendwie, ich weiß nicht, ob es die geistige Welt war, wir wollen es auch gar nicht kommentieren, die gesagt hat, nee, in diesem Gespräch hat vielleicht noch das ein oder andere gefehlt. Auf jeden Fall ist es technisch ein bisschen in die Hose gegangen von meiner Seite aus und jetzt geben wir der ganzen Sache nochmal eine neue Chance. Und ich bin so gespannt, weil nach meiner Erfahrung, ich habe schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass sich Gespräche aufgrund von Technik wiederholt haben, ist das zweite Gespräch oft ein ganz anderes als das erste. Und du hast mir, als ich gerade angekommen bin, verraten, dass auch du irgendwie danach das Gefühl hattest, irgendwie fehlte was, ne?
Ja, es war irgendwie unrund für mich. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir dieses Gespräch nochmal führen.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, die Technik zieht mir dieses Mal keinen Strich durch die Rechnung und sonst komme ich ein drittes Mal so weit, ist es ja nicht. Lieber Martin, wir sprechen über die geistige Welt. Und ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, mein Anliegen an dich war quasi Respekt und Demut vor der geistigen Welt. Und da hast du gleich ein Veto erhoben sozusagen, weil du dich ein bisschen an dem Wort Demut gestoßen hast. Was ist das mit dem Wort Demut, das dir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet?
Ja, ich nehme dieses Wort Demut wortwörtlich und Demut bedeutet für mich, den Mut zu verlieren. Mhm. Und das ist der falsche Ansatz, um mit den Spirits der geistigen Welt in Kontakt zu gehen. Auch hat Demut für mich irgendwo ein wenig diesen Geschmack von unterwürfig sein. Und das finde ich auch in diesem Zusammenhang falsch. Denn ich kann mich gut erinnern, als ich Michael Hana kennenlernte, hat er immer gesagt, die Spirits und wir schamanisch Praktizierende sind Partner, wir stehen auf einer Stufe. Deswegen würde ich das Wort Demut gerne durch das Wort Bescheidenheit ersetzen.
Oh, schön.
Bescheidenheit in dem Sinn, dass es mir vollkommen klar ist, dass nur im Zusammenwirken zwischen allen Kräften der materiellen Welt und der immateriellen Welt ein gutes Ergebnis für alle erzielt werden kann und nichts aus mir alleine entstehen kann.
Also nur in Kooperation.
Nur in Kooperation, ganz genau.
Mhm. Du warst Anfang 20, als du das erste Mal eine Begegnung mit der geistigen Welt hattest, die ganz schön beeindruckend war. Magst du die Geschichte nochmal erzählen?
Ja, ich habe mich mit Anfang 20 sehr intensiv mit dem Thema Wünschelrouten-Gehen auseinandergesetzt. Und damals war es hobbymäßig und ich war sehr gerne an alten Kultplätzen, an alten archäologischen Plätzen unterwegs, um mit meinen Wünschelrouten zu erkunden, welche Energie an diesen Orten herrscht. Und ich war gar nicht weit von hier, in der Nähe vom Markt Indersdorf im Wald, und dort ist noch ein ganz deutlich sichtbarer Wall einer uralten Römerstraße. Und ich stand mit meiner Wünschelrute und bemerkte, dass sich diese Route plötzlich zu drehen beginnt. Und ich schaue sie staunend an und plötzlich dreht sie in die andere Richtung ganz von selbst, ohne dass ich irgendetwas dazu getan habe. Und in meinem Kopf stelle ich nur die Frage, hey, in welchem Rhythmus änderst du dich? Und dann kommt eine Donnerstimme in meinem Kopf und antwortet, ich lebe nicht in der Zeit.
Wahnsinn. Was ging vor in dir in dem Moment?
Ja, in diesem Augenblick war natürlich der Gedanke, okay, entweder bist du jetzt Ballaballa, dann solltest du dir Hilfe suchen, oder es gibt noch deutlich mehr außerhalb von dem, was wir körperlich wahrnehmen können. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich jetzt auf den Weg mache zu ergründen, was gibt es denn außerhalb unserer materiellen Welt?
Und dann begann eine spektakuläre und abenteuerliche, jahrelange Reise.
So ist es. Und es war sehr, sehr spannend. Ja, und Gott sei Dank darf ich jetzt seit vielen, vielen Jahren schamanisches Wissen weitergeben, was auch dazu führt, dass auch ich immer mehr Erfahrung damit mache.
Du hast es auch gerade in einem Nebensatz gesagt, ich habe es auch ganz bewusst in der Anmoderation so formuliert, weil du mir das beim ersten Mal schon gesagt hast, du nennst dich selber nicht Schamane, sondern schamanisch Praktizierender. In ein, zwei Sätzen, warum?
Ja, ich habe ja meine Ausbildung bei Michael Hana gemacht. Mhm. Michael Hana ist der Begründer des sogenannten Core-Schamanismus, also der Kernschamanismus, bei dem es darum geht, schamanische Praktiken und Techniken zu erforschen und anzuwenden, wie sie weltweit auf allen Kontinenten vorhanden sind. Und ich persönlich bin der Meinung, ein Schamane kann nur ein Mensch sein, der in einer Kultur aufgewachsen ist, in der Schamanismus heute noch lebendig ist und auch noch praktiziert wird. Und was ich mache, ist, alte Techniken anzuwenden, vielleicht auch noch zu versuchen, ihnen einen Inhalt zu geben, der mit unserer Kultur zusammenpasst. Aber mich Schamane zu nennen, das würde mich wirklich da wäre die Bescheidenheit weg.
Mhm. Schöner Satz. In welchen Kulturen ist es heute? In Nordamerika wahrscheinlich, Mongolei, glaube ich.
Selbstverständlich Südamerika, Mittelamerika, Teile von Asien.
Also über die ganze Welt verstreut.
Richtig.
Also wenn ihr da eine kleine Basisstunde haben möchtet, da würde ich euch, wie gesagt, die erste Folge mit Martin empfehlen. Braucht es, um in Kontakt mit der geistigen Welt zu treten, eine Art von Glauben?
Ja, es braucht natürlich das Überzeugtsein, dass außerhalb unserer körperlichen Wahrnehmungen auch noch Spirits, Wesenheiten, Geister existieren. In dem Augenblick, in dem ich es komplett ausschließe, werde ich mir schwer tun, einen Kontakt herzustellen.
Da ist auch schon eher die Überzeugung als der Glaube, ne?
Natürlich.
Der ja häufig auch auf den eigenen Erfahrungen basiert. Wie erlebst du die Welt momentan in dem Zustand, in dem sie ist? Weil viele sprechen von einem spirituellen Battle auch, dessen, was da gerade los ist in der Welt.
Ja, wenn ich mich so umsehe, sehe ich absolutes Chaos. Mhm. Und ich sehe, dass viele alte Werte, dass vieles, was früher Bedeutung hatte, mittlerweile komplett hinfällig wird. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir den Kontakt zu den anderen Welten vollständig verloren haben. Mhm. Mittlerweile sind wir ja an einem Punkt, an dem wir sehen, dass es nur noch um einen selbst geht, dass Gemeinschaft überhaupt keine Rolle mehr spielt. Mittlerweile werden Zwistigkeiten, Kriege geschürt, die nur dazu dienen, für einen Vorteil zu erlangen, ohne zu sehen, dass es nur gut werden kann, wenn alle davon profitieren. Mhm. Und ich glaube, dieses Versuchen, alle Probleme nur mit dem Kopf und mit dem Verstand anzugehen, trennt uns derartig von allen geistigen Welten, dass dieser Egoismus, der mittlerweile herrscht, unglaublich geschürt wird.
Mhm. Glaubst du, dass es eine der größten Lügen und auch eines der größten Missverständnisse ist, dass wir überhaupt voneinander getrennt sind? Also, dass wir vergessen haben, dass wir in Wahrheit mit allem verbunden sind, was ist?
Absolut. Da muss ich jetzt wieder Michael Horner zitieren, der in der Ausbildung immer gesagt hat, was ist denn der Unterschied zwischen einem Spirit, einem Geist der nicht alltäglichen Wirklichkeit und dir? Dann habe ich auch überlegt. Und da sagte er, der einzige Unterschied ist, dass du momentan in einem Körper bist und dass du Raum und Zeit unterworfen bist. Wenn du den Körper loslässt, bist du wieder Spirit und bist genau das Gleiche wie die Wesenheiten der anderen Welten.
Mhm. Wie heißt es? From dust you came, to dust you go back? Oder also
yes.
Also,
genau.
Schön, richtig schön. Dieser Moment Anfang 20, als diese Stimme in deinem Kopf polterte, wie du sagst, wusstest du sofort, das ist etwas anderes als ein Gedanke?
Ja, es war völlig anders vom Gefühl. Es war so durchdringend. Es war auch von der Tonlage, es war von der Lautstärke in einem Bereich, das für mich klar war, das kann kein Gedanke sein.
Weißt du heute oder wusstest du damals, wer da spricht?
Ich bin heute überzeugt davon, es ist ein erdgebundener Geist gewesen, der immer noch auf dieser Römerstraße marschiert.
Ja, diese alten Orte, das ist ja auch etwas, du bildest ja auch aus, das ist ja auch etwas, was du den Menschen wieder hilfst, sich daran zu erinnern, weil ich glaube schon, dass wir, wie soll ich sagen, diese Fähigkeit, hellfühlig zu sein oder hellhörig oder Energien wahrzunehmen, Orte wahrzunehmen, dass das eigentlich etwas ist, das in uns verankert ist und abgelegt ist, aber viele sind davon abgeschnitten. Ne? Und das bringst du den Menschen ja auch wieder bei, damit in Kontakt zu kommen.
Ich werde ganz häufig gefragt, kann denn jeder schamanisch arbeiten? Kann jeder schamanische Techniken erlernen? Ja, natürlich. Jeder kann es, wenn er bereit ist, sein Herz und sein Gefühl zu öffnen für all die Bereiche, die wir so nicht wahrnehmen können. Und die Impulse der geistigen Welt, die sind fein. Da geht es auch mal darum, in die Ruhe zu gehen, auch mal in die Gelassenheit zu gehen. Nicht immer das, was wir lernen. Wir müssen aktiv sein, wir müssen uns ständig beweisen. Wir sind nur etwas wert, wenn wir ununterbrochen was tun. Damit verbauen wir uns den Zugang.
Mhm. Warum braucht es Respekt und Bescheidenheit, wenn es um die geistige Welt geht?
Weil ich der Überzeugung bin, dass letztendlich alle Welten bestrebt sind, eine Ausgeglichenheit, eine Balance, eine Harmonie zu erzeugen. Und wenn ich mit den Geistern der anderen Welt kommuniziere, in Kontakt gehe, ist es ganz wichtig, dass ich sie ja respektvoll behandle. Respektvoll heißt, natürlich gehört da auch dazu, wenn ich in Kontakt gehe, ich begrüße sie freundlich. Wenn ich einen Impuls erhalten habe, ich bedanke mich von Herzen. Du weißt ja, wie ich arbeite. Du warst mal bei einem Feuerlauf bei mir. Ich rufe immer, wenn ich schamanisch arbeite, verschiedene Kräfte in unseren Kreis. Diese Kräfte wirken zu unserem Wohle und das verlangt doch allerhöchsten Respekt und Achtsamkeit.
Ja, ich war nicht nur bei dir beim Feuerlauf, sondern du hast ja auch bei mir zu Hause schon, ich möchte mal sagen, ungebetene Besucher wieder höflich gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen, wofür ich dir immer noch sehr dankbar bin. Und hast auch letzten Sommer noch mal bei mir geräuchert und ich habe von dir gelernt, im schamanischen Denken gibt es drei Ebenen im Grunde genommen, auf denen wir uns im feinstofflichen Raum bewegen. Welche drei Ebenen sind das?
Genau, das nennt sich das Drei-Schichten-Modell und wir leben hier in der mittleren Welt. Die mittlere Welt ist ein Bereich, den wir mit all unseren körperlichen Sinnen wahrnehmen, wobei auch nur ein Teil der mittleren Welt mit den körperlichen Sinnen wahrnehmbar ist. Es gibt nämlich in der mittleren Welt die sogenannte alltägliche Wirklichkeit, in der leben wir, und die nicht alltägliche Wirklichkeit. In dort werden all die Geister verortet, die direkt auf unsere Welt Zugriff haben und Zugriff nehmen können. Denk zum Beispiel an die Geister der Elemente. Du kannst zwar das Element nicht sehen, diesen Geist, der dahinter steckt, aber natürlich nehmen alle Elemente direkt Zugriff hier auf die mittlere Welt, in der wir leben. Denk an die Geister von Orten, Ortsgeister, Wächtergeister oder ähnliche Erscheinungen. Unterhalb der mittleren Welt befindet sich die untere Welt, in der findest du nach schamanischer Ansicht Wesenheiten, die direkt mit unserer Lebenskraft zu tun haben. Also Krafttiere, Schutzgeister, aber auch die Welt der wohlgesonnenen Ahnen, Betonung auf wohlgesonnen und vollständig an ihren guten Platz hinübergegangen, werden in der unteren Welt gesehen.
Also nicht zu verwechseln mit der griechischen Mythologie, die Unterwelt, Hades, sondern die untere Welt im schamanischen Denken.
Oh ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Hades ist ja ein ganz furchtbarer Ort, genau. Während die untere Welt eine Welt voller Lebenskraft letztendlich ist. Deswegen lege ich auch die Betonung immer auf untere Welt und nicht auf Unterwelt.
Ja, okay.
Ja. Und über uns befindet sich die sogenannte obere Welt. Das ist der Bereich, in dem sich Wesenheiten finden, die wir als spirituelle Lehrer oder spirituelle Führer bezeichnen können, die also sehr viel Weisheit und Wissen beinhalten.
Was mich total fasziniert, und es ist übrigens auch jetzt schon ein ganz anderes Gespräch als beim letzten Mal, ne? Spürst du auch, es ist so interessant. Was mich so fasziniert, ist diese in allen möglichen Kulturen oder auch Religionen immer wieder auftauchende heilige Dreifaltigkeit. Also, dass es immer diese drei Komponenten gibt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die obere Welt, die untere Welt, die mittlere Welt. Und es gibt es einfach unheimlich oft. Woran liegt das?
Ja, weil es einfach eine Wahrheit ist. Mein Symbol zum Beispiel ist die Triskele. Ich habe sie hier am Ohr.
Okay.
Das ist ja auch ein keltisches Zeichen für die Dreiheit. Das ist ja auch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Letztendlich findest du in ganz vielen Erscheinungen diese Dreiheit. Sie muss in allen Religionen vorkommen.
Dabei sind wir so auf Dualität geprägt, ne? Schwarz oder weiß. Aber das Grau vergessen wir.
Ganz genau. Es gibt ja nicht nur Grau, es gibt so viele Schattierungen.
Ja, ja. Die Wohlgesonnenheit oder die Geister, die du zu Hilfe bittest, sage ich jetzt mal, wenn du schamanisch arbeitest, da rufst du ja auch ganz bewusst die wohlgesonnenen Geister an, die, sage ich jetzt mal, an unserer Seite stehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen, haben wir uns auch viel drüber schon ausgetauscht, auch an den, ich sage jetzt mal, dunklen Mächten, die es in der geistigen Welt gibt, irgendwie so eine Faszination haben. Gibt es im Schamanismus auch dunkle Geschöpfe, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind?
Selbstverständlich. Also aus der schamanischen Sichtweise, in der unteren Welt gibt es nur wohlgesonnene Geister, Geister, die uns unterstützen. Mhm. Genauso ist es in der oberen Welt. Aber in der mittleren Welt, dort findest du auch Geister, die stören können, die bösartig sein können, ja, die uns in keinster Weise wohlgesonnen sind. Und meistens haben sie zu tun mit Geistern Verstorbener, die ihren guten Platz nicht einnehmen können. Ich nenne sie gerne erdgebundene Geister. Ich weiß, in der Literatur findet sich immer erdgebundene Seele, aber das ist ein Begriff, den finde ich grundsätzlich falsch. Mhm. Denn eine Seele, wenn eine Wesenheit verstirbt und nur Seele bleibt, diese Seele wird immer an ihren guten Platz gehen. Das Problem beginnt dann, wenn nach dem Tod eines Menschen Seele und Geist, sprich sein Ego, sich nicht lösen können.
Das wäre meine Frage gewesen. Also Geist ist tatsächlich der Ego-Verstand.
In Zusammenhang mit der Seele. Mhm. Also letztendlich, ich betrachte erdgebundene Geister wie Menschen ohne Körper. Mit all ihren Emotionen und Gefühlen, mit all ihrer Wut, mit all ihrem Hass, mit allem, was sie auch zu Lebzeiten mit sich getragen haben. Und genau das ist ja das Problem. Wenn sich diese Emotionen nicht lösen können, dann kann auch die Seele nicht ihren Weg an den guten Platz gehen.
Mhm. Eigentlich total logisch, ne? Weil es ist ja auch jetzt zu Lebzeiten in dieser 3D-Welt, in der wir ja nun auch mal gerade leben, jetzt hier im Jahr 2026, ist es ja auch eher der Ego-Verstand, der sagt, ich will aber nicht gehen und ich will das aber, dass das so und so ist. Deswegen passt es ja eigentlich auch zu diesem Phänomen, dass es erdgebundene Geister, wie du sagst, gibt, die hier irgendwie nicht weiter wollen, ne?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es noch nie so viele erdgebundene Geister gab wie jetzt. Alleine schon diese Überzeugung vieler Menschen, wir haben hier dieses eine Leben, ich muss in diesem Leben so viel raffen wie nur irgend möglich und dann endet das Ganze 2 Meter unter der Erde. Mhm. Allein schon, das führt doch dazu, dass wenn der Mensch stirbt, er keinerlei Bestreben hat, weiterzugehen. Denn was kommt dann?
Mhm. Hast du die Antwort für dich schon gefunden?
Für mich ist ganz klar, es geht in eine sehr lichtvolle, in eine sehr freundliche Welt. Und diese Antwort zu finden, war gar nicht schwer, da ich ja immer über das Werkzeug schamanischer Reise versuche, Kontakt zu Geistwesen aufzubauen. Und ich bekomme dadurch durchaus Impulse, wie diese andere Seite beschaffen ist.
Okay. Komm, wir tauchen mal eine Etage tiefer. Ich habe dir in unserem ersten Gespräch ja schon erzählt, dass ich in den letzten Jahren viele krasse, wirklich krasse Erfahrungen gemacht habe, vor allem in meditativen Zuständen auf großen Retreats, die ich besucht habe. Und meine letzte Erfahrung war im Sommer 2023, wo ich in der Meditation echt sehr verstörende Erfahrungen gemacht habe, die mir Angst gemacht haben, muss ich wirklich sagen, weil dort in der Meditation was passiert ist, was ich A nicht erklären konnte und B mir die Kontrolle über meinen eigenen Körper genommen hat. Ich konnte eine Körperbewegung, die kein Ende nahm, die konnte ich nicht stoppen und ich konnte sie nicht kontrollieren. Und das hat mich wirklich sehr, hat mir viel Furcht eingeflößt. Und ich habe danach gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier allen Beteiligten so klar ist, welche Geister wir heraufbeschwören in diesen Meditationen. Und dann habe ich mit dieser Praxis auch mehr und mehr aufgehört und habe gedacht, ich glaube, ich bin auch durch mit den großen Retreats und diesen tiefen meditativen Erfahrungen. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, letztendlich läuft man immer Gefahr, in dem Augenblick, in dem man sich öffnet, auch Energien anzuziehen, die vielleicht dunkel und bösartig sind. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Thema erdgebundene Geister gelandet, denn ein erdgebundener Geist besteht aus Energie. Und er braucht auch Energie, um sich einigermaßen gut zu fühlen. Und wenn du dich öffnest und vorher in keinster Weise dafür gesorgt hast, dass du ein Stück weit sicher bist, kann es passieren, dass diese erdgebundenen Geister sich eingeladen fühlen. Sie werden sich in deiner Aura anheften und versuchen, Energie von dir zu erhalten, was du dann als Schwäche, als Bewegungslosigkeit, als Niedergeschlagenheit empfinden kannst.
Das, was wir beim letzten Mal, und ich glaube, das war auch wahrscheinlich das, was dann hier uns wie so ein Trickster hier einen kleinen technischen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war, dass wir nicht darüber gesprochen haben, dass wenn wir Tore öffnen zur geistigen Welt, dass es enorm wichtig ist, sie auch wieder zu schließen. Und das passiert natürlich im Rahmen von solchen Meditationsretreats zum Beispiel. Es passiert natürlich nicht. Und wer dich aber schon mal hat arbeiten sehen, der weiß, dass du da sehr, sehr sauber und sorgfältig an die Arbeit gehst, um diese Tore wieder zu schließen. Warum ist das so wichtig?
Jedes offene Tor in andere Welten ist, ich bezeichne es gerne, eine Geisterautobahn. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass nur die wohlgesonnenen Geister diese Doppelspur verwenden. Nein, auch die anderen werden diese Spur nutzen. Und es ist total wichtig, immer wenn Geister, sei es im Stillen oder auch im Ritual, im Lauten, eingeladen werden, für uns zu wirken, dass du zum einen zuerst einen Filter setzt. Welche Geister möchtest du denn hier haben? Welche Spirits sollen dich unterstützen? Und ich arbeite ganz viel mit Filtern. Du hast mir schon erlebt, für mich ist ganz klar, nur die wohlgesonnenen, die hilfreichen Geister. Ich nenne die Eigenschaft, die ich im Ritual haben will, wie Leichtigkeit, Bewegung, Transformation. Ich definiere ganz genau, welche Kräfte ich in dem Kreis, in dem gearbeitet wird, haben möchte, welche zur Unterstützung eingeladen sind. Und nach der Arbeit ist es extrem wichtig, auch wieder respektvoll sich zu verabschieden und sich auch zu bedanken. Also meine Worte sind immer: Ich danke euch für alles, was ihr uns hier gegeben habt. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und in großer Dankbarkeit entlasse ich euch alle wieder hier aus diesem Kreis. Das ist total wichtig. Alles, was eingeladen wurde, muss auch wieder entlassen werden, um diesen Ort, an dem du gearbeitet hast, wieder zu dem Ort zu machen, der vorher war.
Muss die geistige Welt gehorchen? Also wenn du jetzt nur wohlgesonnene Geister einlädst, kann sich nicht was anderes dazwischen schleichen?
Da ich mich immer auf meine Verbündeten berufe, wenn ich Geister einlade, bin ich der Überzeugung, dass der Filter so klar gesetzt ist, dass nur die wohlgesonnenen Geister, die ich wirklich rufe, kommen. Letztendlich installiere ich so etwas wie einen Schutzkreis, der nur für die durchdrungen werden kann, die ich mit ihren Eigenschaften und ihren Fähigkeiten einlade.
Ich erinnere mich, als du, glaube ich, das zweite Mal bei mir warst, da hast du gesagt, dass die Gefahr bei sehr empathischen Menschen besteht, dass erdgebundene Geister sich so an die haften und dass es dann wichtig ist, die jeden Abend nach Hause zu schicken oder beziehungsweise rauszuschicken aus den eigenen vier Wänden. Und das war ganz interessant, weil nachdem wir zusammen gearbeitet hatten, haben mir einige Menschen, auch aus meinem Podcast-Kreis witzigerweise, gesagt, also die waren ganz überrascht und haben gesagt, ja klar, das mache ich jeden Abend. Alles, was nicht zu mir gehört, alles, was meinem Leben in Liebe und Freiheit nicht dient, verlässt jetzt sofort diese vier Wände. Machst du das auch jeden Abend?
Ich mache es jeden Abend. Es ist seit vielen Jahren ein ganz klares Ritual. Zum einen binde ich mich an die lichtvollen Kräfte. Denn ich finde, es nützt nichts zu wissen, dass wir alle Energie- und Lichtwesen sind, wenn wir nicht bewusst uns immer wieder an diese Quelle anschließen. Also ich mache abends immer dasselbe Ritual. Ich bin verbunden mit der Mutter Erde, ich bin verbunden mit der kosmischen Allmacht, ich bin gefüllt mit diesen Kräften, ich bin umhüllt mit diesen Kräften, ich bin stark, sicher, stabil, ich bin absolut sicher und geschützt. Und alles Störende, alles Belastende, alles Dunkle, alles Fremde hat jetzt zu gehen, jetzt und sofort.
Darf man da seine eigenen Worte auch finden wahrscheinlich?
Ne? Selbstverständlich, das, was sich für dich stimmig anfühlt. Nur es sollten klare Worte sein, die keinen Ausweg lassen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, als wir den Feuerlauf gemacht haben, da hatte ich so ein bisschen eine unglückliche Formulierung und da hast du mich auch, weißt du noch, was ich gesagt
habe? Weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Ich weiß es leider auch nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es war so etwas wie, ich wollte diese kindlichen Strategien ablegen, indem ich durchs Feuer gegangen bin. Und ich hatte so eine, es war eine unglückliche Formulierung und dann hast du mich ganz liebevoll und wohlwollend sofort korrigiert, hast sehr sorgfältig hingeschaut und gesagt, wie wäre es, wenn du das anders formulierst? Das fand ich ganz interessant, weil jetzt im Grunde genommen, wenn wir daran glauben und ich tue das, dass Gedanken Materie formen, also dass unsere Gedankenwelt und dass wir in Wahrheit ja reiner Geist sind und feinstoffliche Wesen, dann macht das natürlich einen Unterschied.
Selbstverständlich. Ich erlebe es immer wieder bei Feuerläufen, wenn es darum geht, für welchen Zweck laufe ich über diesen Glutteppich, dass Menschen dann sagen, ich wünsche mir, ich möchte gerne. Das ist keine klare Formulierung. Deine Aufmerksamkeit entscheidet darüber, was passiert. Das heißt, dann werde ich, dann tue ich. Ab sofort ist es so. Grundsätzlich bei allem, was ich kreiere, ich mache es immer in der absoluten Gegenwartsform, so als wenn das schon ist.
Das wäre dann quasi die Zauberformel will ich gar nicht benutzen, das Wort, aber das ist ja das, was Menschen auch versuchen in Manifestationspraktiken im Grunde genommen zu lernen. Ja. Und so abgefahren finde ich, dass es, ich weiß nicht, ob es in der Bibel Matthäus ist, drum glaubet nur, dass ihr es schon erhalten habt und es wird euch zuteil werden.
Genau, die Überzeugung, dass es so ist, die entscheidet. Was gestaltet denn unsere Welt? Nicht das Wünschen. Alle wünschen sich ein dickes Konto, einen super tollen Partner, ein tolles Auto. Das Wünschen ist es nicht. Es ist das Überzeugtsein. Und das macht die Sache ungleich schwerer.
Ja, so ein unerschütterlicher Glaube, ne?
Ganz genau. Und auch mein Abendritual, ich sage nicht, ich möchte gerne sicher sein, sondern ich bin sicher, ich bin stabil. Diese absolute Überzeugung, die keinen Widerspruch duldet.
Wir haben ein bisschen schon auch über meine persönlichen Erfahrungen in der spirituellen Welt auch in der ersten Folge schon gesprochen, aber trotzdem vielleicht das ein oder andere Thema, weil es auch einfach sehr, sehr gut passt, auch hier nochmal platziert. Als ich meine erste Erfahrung hatte und zwei Mädchen in meiner Wohnung hatte, die ich im Schlaf über meinem Bett gesehen habe, da habe ich dich das erste Mal zu Hilfe gebeten und gerufen. Und ich hatte damals ein langes Telefonat mit, der ist heute nicht mehr im Dienst, mit dem Professor Luca Thu von der Universität in Freiburg. Der hatte da einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Und der hat mir gesagt, was mich total entlastet hat, also Frau Kleff, erstmal das Allerwichtigste, Sie sind nicht verrückt, so, es gibt diese Dinge. Und der hat mir zum Beispiel, 1,5 Stunden habe ich mit dem telefoniert, und der hat mir damals gesagt, das Krasseste, was er erlebt hätte, wären Steine oder Bücher gewesen, die durch ein Zimmer geflogen sind. Und du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, ne?
Ja, ich hatte einmal einen Auftrag für eine Hausreinigung. Und als ich in den Speicher kam, stellte ich dort eine sehr ungute Atmosphäre fest. Und da ist es mir passiert, dass ein leerer Koffer horizontal durch die Luft auf mich zugeflogen ist.
Was denkt man in dem Moment? Holy shit.
Ganz ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, Gott sei Dank lag hier kein Messer.
Krass.
Ja. Und so Dinge wie Kissen, die sich scheinbar ohne Grund eindrücken, als wenn sich jemand setzt, habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Und auch einmal mit einer Ausbildungsgruppe hatte ich ein fast unglaubliches Erlebnis. Wir kamen an einen alten Kultort, der auch eine sehr finstere Energie ausstrahlt. Und wir hatten das Empfinden, wir sollten hier durch das Schaffen einer Lichtsäule eine Möglichkeit geben, dass diese erdgebundenen Geister, die dort verhaftet sind, ihren guten Weg antreten können. Und in dem Augenblick, als wir die Lichtsäule gemeinsam geschaffen haben mit unserer Aufmerksamkeit, entstand genau in unserer Mitte ein Wirbelsturm, der so stark war, dass sogar Blätter und kleine Zweige nach oben mitgerissen wurden. Da spricht die Gruppe heute, nachdem es schon 15 Jahre her ist, immer noch davon.
Das glaube ich. Und wie gut, dass es so viele Zeugen gab, ne?
Ja. Ansonsten würde man ja vielleicht doch ins Zweifeln kommen und der Verstand würde sagen, das hast du dir nur eingebildet. Aber bei einer Gruppe mit 12 Personen, die alle exakt dasselbe erlebt haben, ist es doch sehr beruhigend und man weiß, ja, es ist die Wahrheit.
Mhm. Gab es einen Moment in all den Jahren, in dem du mal richtig Angst hattest?
Ja. Ich bin am Anfang meiner schamanischen Tätigkeit bin ich gerne an alte Kultplätze mitten in der Nacht gegangen, um zu spüren, wie fühlt es sich an, wenn ich da morgens um 1 oder morgens um 2 bin. Und es war ein Ort mitten im Wald, eine alte Schanzanlage, viele Jahrhunderte alt. Ich ging dort über diesen Platz und plötzlich sah ich Gestalten in Kutten ohne Gesichter hinter mir herschweben. Und ich hatte plötzlich das Empfinden, Martin, wenn du jetzt nicht sofort schaust, dass du hier weiterkommst, dann passiert ein Unglück. Ja, da hatte ich Angst.
Verstehe ich total. Ich erinnere mich oft daran, als ich ein Kind war. Glaubst du, dass Kinder mehr Zugang haben zur geistigen Welt?
Ich habe ja selbst 3 Kinder. Und ich habe es selbst erlebt, bis zur Einschulung sind die relativ offen. Wie oft haben meine Mädels erzählt, da sitzt jetzt ein kleines Wesen auf einer Blume oder auf einem Zweig. Das habe ich sehr oft erlebt. Ja, ich glaube, bis ins Alter von 5 bis 6 Jahren sind Kinder sehr offen dafür.
Habe ich mich tatsächlich auch schon viel mit Menschen darüber unterhalten. Und zum Glück verändert sich ja auch gerade so ein bisschen die, also jetzt nicht im Mainstream, aber sicherlich in der Hörerschaft dieses Podcastes, dass Menschen überhaupt, dass wir diese Folge machen und so darüber sprechen, ohne Angst zu haben, YouTube löscht das Video. Also es findet ja so in kleinen Schritten wieder seinen Weg in die Normalität und in unser Menschsein. Und das mit den Kindern habe ich von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, dass Kinder von einem Mädchen erzählen oder von einer Freundin und so. Aber das, was natürlich die Gesellschaft daraus macht, ist, ja, das Kind bildet sich das ein, das Kind fantasiert und so, das braucht ein Hobby oder was auch immer. Und ich habe als Kind keine Wesen gesehen und auch keine anderen Kinder. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen, ich kann es dir nicht sagen. Aber was ich sehr wohl wahrgenommen habe, waren, wie soll ich das nennen? Also es gab einfach bei uns zu Hause im Keller, und es war nicht die Angst vor der Dunkelheit, die ich hatte, sondern die Kellerräume waren, sind sie bis heute, wenn ich da bin. Da müssen wir uns dann mal außerhalb des Podcasts so unterhalten, was ich mit dem Keller mache in Zukunft. Okay. Aber ich wusste, da ist irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ist hinter mir, wenn ich die Treppen wieder hochgehe. Und es hat mir irre Angst gemacht. Und diese Wahrnehmung für Örtlichkeiten, glaube ich, dass das viele Menschen haben, aber es ist ihnen gar nicht bewusst, dass vielleicht tatsächlich irgendwie eine alte Geschichte in diesen Mauern steckt oder eben an Orten, wie du sagst, oder?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass alle Arten von Emotionen, also Resultate aus Geschehnissen, ihren Abdruck an Orten hinterlassen. Eine Energieanballung von Leid, von Schmerz, von Angst, von Hilflosigkeit oder anderen Dingen. Und das spüren natürlich Menschen, die fühlig sind, sehr deutlich.
Ich habe zu meinem Bruder gesagt, nachdem wir ja gerade oder ich gerade meine Elternwohnung, mein Elternhaus kernsanieren lasse, habe ich gesagt, das ist einfach, an diesem Ort sind so schreckliche Dinge passiert und viele Menschen verstehen das auch nicht, warum ich dahin zurückgehe, aber ich kreiere mir das sichere Zuhause, das ich mir immer gewünscht habe. Und ich finde es einfach wunderbar, dass wir diesen Ort, an dem so viel Schlimmes passiert ist, jetzt einmal mehr oder weniger komplett niederreißen und ihn mit Licht erstrahlen lassen und etwas ganz Neues reinfließen lassen. Und auch die beiden Jungs, die dieses Projekt quasi betreuen, die bringen so viel Leichtigkeit und Lebensfreude mit und so viel Zuverlässigkeit. Und ich liebe das, dass deren Energie in die Immobilie fließt. Und Deswegen, also für alle, die sich darüber wundern, dass ich nach Hause gehe, ausgerechnet an diesen Ort, es ist wie ein Ruf, dass ich das machen muss, aber eben unter meinen Bedingungen.
Es ist ein energetisches Gesetz.
Ja.
Das Stärkere gleicht sich das Schwächere an. Wenn du viel Licht, viel Zuversicht, viel Freude, viel Liebe an diesen Ort bringst und vielleicht auch noch Helfer hast, wie deine zwei Jungs, die dort mit ihrem Elan und ihrer Freude arbeiten, dann wird diese dunkle Energie sich anpassen müssen oder gehen.
Ach, das höre ich sehr gerne.
Du füllst die Räume.
Ja.
Deine Aufmerksamkeit entscheidet.
Ja.
Du bist der Herr darüber.
Ja.
Nein, die Frau.
So ist es. So ist es. Ihr Lieben, ich würde mich total freuen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gerade so mit Örtlichkeiten gemacht habt. Ich würde gerne zwei noch teilen mit dir, wo mich deine Gedanken interessieren. Dann schreibt es gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch bei Spotify, weil ich finde, wenn wir uns öffnen mit diesen Geschichten und es auch teilen und es auch selbstverständlicher wird, dann hat das auch in unserem Leben eine ganz andere Bedeutung und bekommt eine ganz andere Gewichtung. Ich weiß, ich war mal auf Teneriffa mit meinem damaligen Partner und wir waren eingemietet in so ein Finca-Hotel, in so ein spanisches. Und ich merke schon auf der Straße dorthin, die so durch so Bananenplantagen geht, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich merkte es schon auf der Straße. Und ich muss dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt ich überhaupt noch gar nicht so drin war in der Materie und so. Also ich hatte da kein Bias, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir kommen in diesem Finca Hotel an und das war optisch gesehen ein schöner Ort, ein schönes Hotel. Und ich habe zu ihm gesagt, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen uns, es tut mir total leid, ich kann es dir auch nicht erklären, aber wir können hier nicht bleiben. Hier ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Und das muss ich ihm hoch anrechnen. Er hat sich einfach darauf berufen, also er hat das so stehen lassen und wir sind dann am nächsten Morgen wieder abgereist und haben uns ein anderes Hotel gesucht. Und ich habe dann versucht zu recherchieren, gab es da irgendwie Seekriege oder sind da Menschen gestorben oder was? Ich kann es dir bis heute nicht sagen. Ich weiß nur, ich konnte dort nicht bleiben. Kennst du das auch?
Ich kenne das natürlich auch. Letztendlich, jeder Ort hat seine Geschichte. Und zu recherchieren, was dort war, ist total schwierig. Denn vielleicht liegt das schon Jahrtausende zurück. Es gibt vielleicht gar keine Erinnerung mehr daran, was da irgendwann einmal geschehen ist. Denn all diese Energien sind ja außerhalb der Zeit. Es spielt keine Rolle, wann irgendetwas passiert ist.
Wäre das die Quantenmechanik ja nicht im Grunde genommen? Also man sagt ja in der Quantenmechanik, Zeit ist nicht linear, sondern alles ist immer jetzt.
Alles ist an einer Stelle vorhanden. Die schamanische Überzeugung ist genau das Gleiche. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft im Vergleich zu jetzt. Alles ist gleichzeitig.
Eine zweite Geschichte, die mir passiert ist, die ist noch gar nicht so lange her. Da war ich auch mit einem Partner in Wuppertal und wir sind durch die Stadt gelaufen. Es war ein total schöner Tag, so wie heute. Die Sonne hat geschienen und ich war fein und wir gehen um die Ecke und laufen über einen Platz und ich spüre, wie sich die Energie krass verändert. Und dann sind wir ein paar hundert Meter weitergegangen und haben Mittag gegessen. Und ich habe ihn dann gefragt, spürst du das, wie beklemmend das ist auf diesem Platz? Und dann habe ich auch natürlich recherchiert und da bin ich fündig geworden. Denn Wuppertal war tatsächlich eine Nazi-Hochburg unter Hitler. Und Josef Goebbels hatte 200 Meter von diesem Platz entfernt gelebt.
Wow.
Ich wusste es nicht. Und ich schwöre, du hast es auf diesem Platz gespürt.
Okay. Vielleicht bist aber auch nur du damit in Resonanz gegangen, weil du vielleicht selbst in einer früheren Inkarnation mal schlechte Erfahrungen gemacht hast oder irgendeine Erfahrung mit diesem Thema gemacht hast. Dieses Phänomen habe ich auch immer wieder, dass an Orten die einen etwas spüren und die anderen überhaupt nichts wahrnehmen.
Und das kann mit der eigenen Geschichte zu tun haben.
Das kann mit der eigenen Geschichte zu tun haben. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich war einmal in Augsburg in einem uralten Haus aus dem 16. Jahrhundert zu einer Hausreinigung eingeladen. Mhm. Da haben schon ganz viele Familien gewohnt, ganz viele Menschen gewohnt. Und nie ist irgendetwas aufgefallen, bis meine damalige Klientin mit eingezogen ist, die dann schwanger wurde und ein Kind bekam. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dem das Kind da war, fühlte sie sich bedrängt. Vorher hatte sie nie etwas wahrgenommen. Und durch die schamanische Tätigkeit kam dann eine Geschichte raus, dass dieses Haus im Zentrum von Augsburg, fast 500 Jahre alt, früher einmal so etwas wie ein Heim war für ehelose Frauen, die ein Kind geboren haben, die konnten dort für geraume Zeit leben und dort hatte sich eine Frau erhängt. Und diese Frau war jetzt nach ihrem Tode immer noch auf der Suche nach ihrem Kind, das sie damals geboren hat und jetzt war ein Kind im Haus. Und diese Frau hat versucht, dieser erdgebundene Geist, ihr Kind zu finden und glaubte wohl, das wäre das Kind.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wieder die Stelle, wo sich mir von oben bis unten die Haare aufstellen. Wahnsinn. Also glaube ich sofort. Also wie gesagt, ich habe mittlerweile so viele verrückte Sachen erlebt. Mir geht's wie dir. Ich würde nicht mal mehr von Glauben sprechen, sondern ich weiß es einfach. Und ich diskutiere da nicht und muss auch niemandem vom Gegenteil überzeugen. Jeder Mensch darf glauben, was er möchte. Ich weiß aber, was ich erlebt habe und gesehen habe. Und ich weiß auch, dass ich nicht psychotisch bin oder war. Es wäre Wahnsinn, das in Frage zu stellen, nach dem, was ich erlebt habe.
Ja.
Und das geht dir ja wahrscheinlich genauso.
Absolut. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir umringt sind von verschiedensten Wesenheiten. Michael Haner hat ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, letztendlich, wenn wir unsere Welt betrachten, wir leben in einer Welt, die so ausschaut wie ein Dia, das auf die Leinwand projiziert wird. Aber in Wahrheit sind Hunderte oder Tausende dieser Dias übereinander gelegt, vorhanden und alles durchdringt sich.
Ja.
Und letztendlich entscheidet auch ein Stück weit unsere Offenheit und Aufmerksamkeit darüber, was wir empfangen und wahrnehmen.
Was ich bei den Retreats beobachtet habe, und das war auch so ein Grund, warum ich dann angefangen habe, so ein paar Sachen in Frage zu stellen oder mich von dem auch so ein bisschen zu entfernen, war, dass ich so für mich irgendwann festgestellt habe, dass so viele Menschen wirklich auf der Jagd sind nach dieser berühmten Mystical Experience. Also im Grunde genommen, ich will den Beweis von Gott oder ich will den Beweis von etwas anderem. Und das ist auch genau das, was ich meine, wo ich dann gedacht habe, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Kräfte wir hier so heraufbeschwören. Und hier schließt natürlich keiner die Tore, wenn die Meditation vorbei ist, sondern die sind sperrangelweit auf. Und ist es nicht auch ein bisschen, grätscht uns Menschen da nicht auch ein bisschen der Ego-Verstand rein, wenn wir uns anfangen, den geistigen Welten zu öffnen, dass wir irgendwie Gott näher sein wollen oder vielleicht sogar wie Gott?
Selbstverständlich. Letztendlich geht es ja immer darum, mit welcher Motivation nähere ich mich den Kräften der anderen Welten. Und wenn die Motivation ist, ich brauche jetzt unbedingt einen Beweis, um vielleicht hier gut dazustehen, dann ist das sicher die falsche Motivation. Und ich werde Kräfte anziehen, die mir vielleicht beweisen, dass es auch andere Welten und andere Kräfte gibt, aber vielleicht auf eine Art und Weise, wie ich es nicht haben wollte.
Wir haben beim letzten Mal, das finde ich noch wichtig tatsächlich, auch in diesem Gespräch, um nochmal auf die erdgebundenen Geister zu sprechen zu kommen, die haften sich nicht nur an Menschen, die sehr fühlig sind, also die sie wahrnehmen können, sondern ich habe mal gehört, dass gerade wenn Menschen mit Sucht ein Thema haben, mit Alkohol, mit Drogen, dass es da sein kann, dass wir praktisch auch, wie würde man das nennen, Fremdenergien anziehen oder wie wäre da deine Sprache?
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Letztendlich basiert das Ganze auf ein Resonanzsystem. Wenn ein Mensch stirbt, der ein starkes Suchtverhalten hatte, geht er vielleicht nicht an seinen guten Platz, weil er auch nach seinem Ableben diese Sucht weiter bedienen möchte. Was kann er tun? Er kann sich einen anderen Menschen mit einer Suchtveranlagung suchen, hängt sich in seine Aura und wird ihn immer wieder beeinflussen, dass dieser Mensch für ihn diese Sucht befriedigt. Also kann ich 1:1 wiedergeben, auch ich habe die Erfahrung gemacht, besonders bei Süchten ist die Gefahr, dass dieser Mensch einen erdgebundenen Geister in der Aura mit sich trägt, sehr hoch, und dieser erdgebundene Geist wird immer sagen, komm, da geht noch einer, komm, einen trinkt man noch.
Wir erfahren momentan so einen Hype, da hat meine Traumatherapeutin mal gesagt, diese Rituale sind den Indigenen vorbehalten. Wir aus der westlichen Welt haben da nichts verloren. Aber wir erleben momentan so einen Trend von Ayahuasca etc., Psychedelics, so alles, Menschen fahren in die Regenwälder und setzen sich diesen Zeremonien aus. Welche Türen öffnen wir da, ohne dass es uns bewusst ist?
Oh, letztendlich sprechen wir jetzt über Drogen. Wenn ich mich einer Droge hingebe, wird meine Aura automatisch geschwächt werden. Und immer wenn die Aura, unser Energiefeld, schwach ist, laufen wir Gefahr, dass wir Energien anziehen, die wir nicht bei uns haben möchten. Also all diese Dinge brauchen eine wochenlange, vielleicht monatelange Vorbereitung und einen wirklich erfahrenen, guten Ritualleiter, der dafür sorgt, dass der Raum, an dem das geschieht, vollkommen frei ist von belastenden Energien. Wenn keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind, kannst du dir alle Arten dunkler Energien zuziehen.
Das glaube ich auch. Also ich habe einen Heidenrespekt. Für mich wäre es nie in Frage gekommen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es aktuell, also wir sind ja astrologisch in einer ähnlichen Zeit scheinbar wie Ende der 60er, also wo diese ganze Bewegung schon mal stattgefunden hat, in der Hippie-Bewegung, wo ja auch Drogen ein großes Thema waren. Und ich finde das ganz interessant, dass das gerade so einen Hype erfährt. Wobei ich das Gefühl habe, es ist eher ein männliches Thema als ein weibliches. Also ich kenne wenig Frauen, die Ayahuasca oder Psychedelics machen. Es scheint mir eher ein männliches Phänomen zu sein.
Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich hatte einige Klienten zur Einzelarbeit hier, die nach Drogenerfahrungen Probleme hatten. Ja, es waren Männer, gebe ich dir recht. Und für mich...
Vielleicht, weil der Egoverstand ein bisschen stärker ist bei Männern.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, oftmals geht es da nicht um Bewusstseinserweiterung im klassischen Sinn, sondern es geht darum, viel Wissen und Macht zu erhalten. Und das ist ein großer Unterschied.
Das ist auch meine Beobachtung.
Ja.
Ja. Es ist eine spannende Welt und trotzdem eine, die... Ich habe das Wort Demut dann natürlich auch überdacht und ich finde auch Bescheidenheit. Für mich war es ähnlich von der Energie her, vom Gefühl, aber du hast recht, weil wir sagen, also wenn wir demotiviert sind zum Beispiel, ist es ja auch das Gegenteil von Motivation.
Genau.
Also, und es ist natürlich auch nah dran an der Demütigung.
Auch das, ja. Ich hatte das Wort jetzt tatsächlich mal nachgelesen im Lexikon.
Ja.
Es gibt auch eine Deutung, die heißt, den Mut zu haben, zu dienen.
Dann wär's,
das ist natürlich auch eine spannende Interpretation, aber dennoch finde ich, wenn wir die Spirits in unser Leben rufen, um für die Gemeinschaft ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, geht es nicht um Dienen, sondern um Partnerschaft. Das ist etwas, um Kooperation, das ist etwas anderes. Michael Hahn hat gesagt, die Spirits der anderen Welten brauchen uns genauso, wie wir sie brauchen, um für die Gemeinschaft etwas Gutes zu tun.
Gibt es im schamanischen Denken sowas wie Dämonen oder wären das die dunklen Kräfte?
Aus meiner Sicht gibt es keine Dämonen. Ich bin zwar oft bei meiner Arbeit auf Kräfte getroffen, die sich selbst als Teufel, als Dämon, als Belzebub bezeichnet haben.
Ist mir auch schon passiert, ja.
Aber ich bin der festen Überzeugung, all das sind erdgebundene Geister. Du darfst nicht vergessen, zu früheren Zeiten wurden oft erdgebundene Geister in Sippen als Götter verehrt. Denn es waren ja Kräfte, die die eigene Sippe beschützt haben, unterstützt haben, aber überhaupt keine Rücksicht auf die Nachbarsippen genommen haben. So, und vielleicht haben sich auch mehrere dieser erdgebundenen Geister dann zu einer Gottheit zusammengerottet, zusammen verbunden, und die sind der Überzeugung, sie wären Dämonen oder Teufel.
Ich habe dir beim letzten Mal erzählt, ich habe mit 13, es war so ein Hobby und so ein Spiel natürlich auch mit dem Feuer. Das ist es ja auch häufig, ne? Wenn man sich mit dunklen Kräften einlässt. Und da war ich viel auf dem Reiterhof als Kind und in Freckenhorst bei Warendorf. Und da war das einfach unheimlich gehypt unter den Kids, dass man Gläserrücken gemacht hat. Und da ist mir das erste Mal auch was passiert, was wirklich, wirklich krass war. Und ich habe es danach nie mehr gemacht, weil es mir große, große Angst gemacht hat. Und ich erinnere mich, dass ich spreche jetzt einfach mal so, ohne das zu verkopfen, dass der Geist, ich hatte diesen Geist, mit dem wir in Kommunikation waren. Ich habe das mit einer Freundin gemacht. Wir waren 13, 12 oder 13. Dass dieser Geist mich sehen konnte, das hat er gesagt. Und dann habe ich gefragt, wie kannst du mich sehen? Und ich hatte in meinem Jugendzimmer einen Spiegel. Und der Geist schreibt Spiegel. Seitdem hänge ich Spiegel zu. Also ich würde nie einen Spiegel im Schlafzimmer haben. Und ich habe neulich bei einer Freundin übernachtet, die hat einen Riesenspiegel neben dem Bett. Da habe ich sie gefragt, wäre es okay, wenn ich den abnehme, solange ich hier bin? Und du nickst und lachst schon, denn der Spiegel im Schlafzimmer hat da nichts verloren, ne?
Absolut nicht. Und in ganz vielen Kulturen werden Spiegel als Portale in andere Welten betrachtet. Über Spiegel ist es Wesenheiten anderer Welten, fällt es leichter, in unsere Welt vorzudringen.
Sorry, ihr Lieben, wenn ihr eine macht damit, was ihr wollt. Das darf ja jeder machen, wie er möchte. Also in meinem Schlafzimmer hängt keiner mehr. Und ich fühle mich, oder ich hänge auch manchmal was drüber einfach. Ja. Wenn ich jetzt im Hotelzimmer bin, dann hänge ich einfach irgendwie einen Laken drüber oder eine Decke. Das wäre auch okay, oder?
Ja, Hauptsache, diese spiegelige Fläche ist nicht mehr in deinem Blickfeld, ist komplett verschwunden.
Ja, okay. Also ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass wir Bescheidenheit brauchen und Respekt vor der geistigen Welt und dass sie uns wohlgesonnen ist, wenn wir die richtigen Adressaten, sage ich jetzt mal, kontaktieren. Auf der anderen Seite, wie kann jeder, der uns jetzt zugeschaut hat, vielleicht heute oder in den nächsten Tagen ein kleines Ritual in seinem Leben, in seinem Alltag vielleicht mal ausprobieren, um mal für ein bisschen Klarheit zu sorgen oder vielleicht ungebetene Gäste mal wieder nach draußen zu bitten?
Ja, ich würde vorschlagen, versucht doch einmal, wenn ihr das Gefühl habt, es ist eine schlechte Energie bei euch im Raum, in einem Zimmer, in der Wohnung, versucht es doch mal mit einem kleinen Räucherritual. Denn im Schamanischen ist ja die Idee, dass der aufsteigende Rauch von glimmenden Kräutern oder Harzen ein Tor öffnet in den Bereich, in den alle Energie zurückkehren kann, um eine neue Aufgabe zu erhalten. Mhm. Also zündet euch schön das Räucherwerk an, besinnt euch auf eure Aufgabe. Vielleicht macht es auch Sinn, dass du vorher dir noch klar machst, ich bin mit all meinen unterstützenden Kräften verbunden, ich bin sicher und stabil. Und dann rufe alles Störende herbei, nachdem dein Räucherwerk schon schön glimmt. Rufe es herbei und mache klar, und über diesen Rauch geht jetzt alles Dunkle, alles Belastende, alles Störende an den Ort, an dem es eine neue Aufgabe bekommt. Dein Fokus ist, dass alles aufsteigt mit dem Rauch. Du kannst auch dadurch unterstützen, dass du mit deinem Räuchergefäß noch durch den Raum gehst und wirklich gut räucherst. Aber wenn du dann das Gefühl hast, jetzt ist alles rein, vergiss auch nicht, ganz klar festzustellen, und hiermit ist der Übergang wieder geschlossen, mhm, und dieser Ort ist wieder der Ort, der ursprünglich war. Und dann bedanke dich bei deinen Verbündeten, verabschiede sie, lass sie wieder gehen.
Ei.
Ei.
Wunderbar. Ach, das war richtig schön. Ich bin sicher, mir würden jetzt eigentlich noch ich fahre nach Hause und mir fallen noch 85 andere Fragen ein, die ich eigentlich hätte stellen wollen. Krafttiere zum Beispiel, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist aber natürlich auch ein Krafttier kann ein toller Verbündeter sein, auch im Leben. Und ein guter Geist, der einen begleitet, den man auf unterschiedliche Art und Weise finden kann auch, ne?
Ja, selbstverständlich. Im schamanischen Denken ist ja ein Krafttier ein Begleiter, der uns von Geburt bis Tod begleitet und immer versucht, uns zu stärken, uns zu unterstützen, unsere Lebenskraft hochzuhalten. Und wenn du dein Krafttier suchst, ein Hinweis ist, wenn du ein Lieblingstier hast, mit dem du dich immer wieder beschäftigst, wo du Bücher darüber liest, Filme anschaust, ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass es vielleicht dein Krafttier ist. Wenn es dir in Träumen erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer. Und schamanisches Tun wäre, in einer schamanischen Reise, also in einem leichten Trostzustand begleitet mit einer Schamanentrommel, in andere Welten zu reisen, um wirklich dein Krafttier kennenzulernen, das sich in der unteren Welt zeigen wird, wenn du bereit bist, es kennenzulernen.
Richtig schön. Komm, wir fragen mal die geistige Welt, ob wir an alles gedacht haben. Ich glaube ja. Ist es rund für dich? Wie fühlt es sich an?
Für mich ist es rund, ja.
War ganz anders als das erste Mal.
Ja, ganz anders als beim letzten Mal.
Ja, dann sollte es so sein. Also wir bedanken uns vor allen Geistern der oberen und unteren Welt.
Und auch allen der mittleren Welt, die uns begleitet haben. Ei.
Ei. Vielen, vielen Dank, lieber Martin.
Vielen Dank, dass du hier warst, Kathi. Hat mich sehr gefreut.
Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr euch öffnet für diese Themen und dass ihr diese Podcast-Folge zeigt. Wenn ihr mehr über Martin erfahren möchtet, ich packe euch wie immer alle Links hier in die Shownotes. Ich hoffe, es hat euer Herz und euren Geist geöffnet und freue mich total über eure Geschichten. In den Kommentaren unter dieser Folge, wie gesagt, auf YouTube oder Spotify, wo auch immer ihr Get Happy hört, und schickt die Folge gerne weiter an alle, die sie interessieren könnte. Achtet gut auf euch, bis zur nächsten Woche, und bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.